Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mold. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, denn den Gast, den wir heute interviewen, den wollte ich schon sehr, sehr lange interviewen und der hat sich lange Zeit nicht bereit erklärt, mit mir diesen Podcast aufzuzeichnen, weil er die Fahrradindustrie hinter sich gelassen hat, lange Zeit nur Motorrad gefahren ist und jetzt aber auch das Mountainbiken natürlich nie weg war, aber jetzt auch wieder im Berufsleben zumindest einen kleinen Teil wieder einnimmt. Und du hast dich bereit erklärt, diesen Podcast mit mir aufzuzeichnen. Ich freue mich mega. Wir sitzen im, ist das der Bayerische Wald, oder?
Niederbayern.
Niederbayern. Irgendwo im Wald, in einer Hütte, in einem, eigentlich müsste man sagen, Haus. Hütte ist ein bisschen untertrieben. Mitten im Nirgendwo mit einem fantastisch weitem, mit einer fantastisch weiten Aussicht. Und du kommst aus der Stadt und wohnst jetzt auf dem Land. Super spannend. Dein ganzer Werdegang ist super spannend. Wir freuen uns, ich freue mich mega auf diesen Podcast. Herzlich willkommen, Tibor Simay.
Danke, Jasper. Jetzt hast du schon ganz schön viel erzählt. Und krass, wenn du das alles so erwähnst, dann bin ich erstmal so, boah, krass, ja. Was habe ich schon alles gemacht und hier und da und ja, ich freue mich.
Dann musst du heute tief in die Kiste greifen.
Jetzt greifen wir tief in die Kiste, weil es gibt, glaube ich, wirklich viel zu erzählen. Und weil du angesprochen hattest, dass ich es erst nicht machen wollte, den Podcast, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war nicht ready.
Ich bin gespannt auf die Gründe und ich will sie wirklich wissen. Und du musst heute auch ein bisschen deine Hastirade, die du immer gesagt hast, es würde eine Hastirade werden, dann musst du heute zumindest ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir das einordnen können. Und ansonsten fangen wir in diesem Podcast eigentlich immer so an, dass wir die Leute sich vorstellen lassen und erzählen lassen, wie sie dazu gekommen sind, ihren Job zu tun. Du warst Profisportler, oder? Kommst aus dem BMX-Bereich.
Richtig.
Schieß los, wie bist du dazu gekommen?
Boah, 1982, es gab den Film E.T., kennen bestimmt viele.
E.T. nach Hause telefonieren.
Genau, der glühende Daumen.
Ja.
Und da war es so, dass ich bin ins Kino gegangen, als 10-Jähriger, 10 oder 12 war, ich weiß nicht, ob es 80 oder 82 war, und kam nach Hause und dann gab es für mich nur noch BMX. Und BMX war für mich ein fester Halt in meinem Leben. Warum? Meine Mutter ist früh gestorben, als ich 4 war. Und eigentlich wollte ich immer ich wollte immer irgendwas machen und wollte mich sportlich betätigen, um auch meinem Vater irgendwie diese Anerkennung zu bekommen. Ich hatte ein unglaublich freundschaftliches Verhältnis zu meinem Vater, immer noch, aber kein väterliches. Mhm. Und das kann ein Vorteil sein, als Junge mega. Ich bin als 6-Jähriger um 10 Uhr nach Hause gekommen vom BMX-Fahren. Geil, aber dieses väterliche, ich wollte immer so diesen Streichler, hey, das hast du gut gemacht oder so. Und dann bin ich halt 20, 30 Jahre lang immer gegen die Wand gelaufen, weil ich halt mir es immer eingeschenkt habe. BMX war mein größter Halt in meinem Leben, meine größte Leidenschaft in meinem Leben und hat mich zu dem gemacht, den Grundstein gelegt, der mir ganz, 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 ganz viele Jahre auch im Mountainbike-Bereich und auch im Motorrad-Bereich immer noch, den ich immer noch nutzen kann.
BMX ist super kompetitiv. Du stehst zu viert an der Startlinie.
8.
Oder 8 sogar. Ja, stimmt. Ich habe Fokus im Kopf gehabt, Mountainbiker. Zu 8 an der Startlinie und dann geht das Gatter runter und man haut sich eigentlich nur auf die Fresse. Also man gibt sich, man kämpft gegen 7 weitere auf der Strecke, so schnell wie möglich da durchzukommen. War das ein Ding für dich? Also war es nur, weil du Sport machen wolltest, weil es dir Spaß gemacht hat, auf dem Fahrrad die Wellen abzusurfen und da irgendwie den Vortrieb zu spüren und das Zweirad? Oder war es auch tatsächlich dieses, boah, geil, in der Kurve jemanden mal auszubremsen oder mal umgecheckt zu werden?
Eine Mischung. Ich meine, du bist ja auch Rennen gefahren, aber weil du es gerade so sagst mit dem Spaß, ich glaube, dass ich die erste Zeit keinen Spaß hatte. Ich glaube, dass es erst ein Weglaufen war und dann gab es wirklich so einen Autismus in meinem Hirn, so Scheuklappen. Ich muss nach vorne, mein allererstes Rennen hat es mich so auf die Waffel gehauen, dass ich auch, ich glaube, kurz weg war. Und das Schlimmste, was passieren konnte, dass meine Griffe kaputt waren. Also du kennst ja so Situationen, sagst, ach, jetzt ist mein Rad kaputt. Ja. Warum? Weil du es dir erarbeitet hast. Oder zusammengespart oder in dem Alter. Und dann ging es eigentlich nur darum, was ziemlich cool war, weil mein Vater mich halt aus diesem freundschaftlichen Verhältnis machen hat lassen, durfte ich immer mit anderen Familien zu den Rennen fahren.
Ja.
Das war natürlich mega cool, weil er hatte irgendwie, nicht, dass er keinen Bock hatte, er hatte ein Sportgeschäft, er hatte viel zu tun, er musste schauen, dass die Schulden der Mutter auch bezahlt wurden und so. Also das war schon eine Nummer. Aber bei dem BMX, dieses Race, mir ging es nicht darum, eigentlich einen anderen in der Kurve rauszuchecken. Ja, es ist passiert, aber nicht unbedingt absichtlich. Die Leute, die es bei mir probiert haben, ging nicht, weil ich war mit 12 schon so ein Paket. Also wir reden von 1,85. Damals hatte ich schon um die 90 Kilo oder 95 Kilo. Also ich war halt von Haus aus immer schon so eine Wurst. Und dann wollte ich halt einfach der Beste werden. Ich wollte nach Amerika. Ich hatte diesen großen Traum. Ich hatte einen amerikanischen Freund, der bei mir im Viertel gewohnt hat. Und der hat mich voll auf dieses BMX-Fieber gebracht. Ja. Und dann, es hat mich nie wieder losgelassen.
Das war ja in Amerika schon deutlich größer, oder? Also ich habe mal einen Podcast, glaube ich, aufgezeichnet mit Hans Ray, der leider nie veröffentlicht worden ist, weil mir dann nach diesem Podcast das Auto aufgebrochen worden ist und alles geklaut worden ist in Amerika. Aber der hat Ähnliches erzählt und der hat ja Trailsport gemacht und da war einfach der Trailsport in Amerika schon viel größer, als es in Deutschland war. Und da hat einfach das dicke Geld gewunken, wenn man Profi war.
Es ist so, es hat das dicke Geld gewunken, aber auch diese Anerkennung. Ich meine, wir sind ja groß geworden, meine Generation, ich bin ein 72er Baujahr, wir sind ja mit Magazinen groß geworden. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir ein Bild angeguckt habe und auf diesem Bild dieses komplette Fahrrad in meinem Hirn, in meiner Vorstellung zerlegt habe, wie ich es gerne hätte. Und oh, ich wäre auch gern mal mit der 1 da drüben, ABA Pro, NBL Pro. Und witzigerweise habe ich auch Hans 1996 oder 1995 in Laguna Beach, in Huntington Beach kennengelernt. Mhm. Da gab es ja die Sheep Hills. Wir sind ja extra rüber. Es gab ja hier keine Trails, deswegen sind wir da rüber geflogen. Und das war für uns so, okay, da müssen wir rüber. Und dann haben wir diesen großen Schritt gemacht. Da war Sascha Meinburg dabei, Tarek Rasuli und ich. Wir sind dann 1995 mit dem Europa-Team nach Orlando gegangen, um da 2 Wochen ein Wintertraining zu machen, um dann Silvester in Columbus, Ohio, die irgendwelche Nationals mitzufahren. Und es war echt gut. Also startmäßig haben wir die alle in die Tonne getreten. Nur wir waren ja viereckig. Wir hatten ja uns Muskeln antrainiert. Wir haben ja ausgeschaut wie Gewichtheber.
Ich wollte gerade sagen, der kommt ja drauf. Du hast schon gesagt, du hast schon immer so ausgesehen wie so eine Wurst. Es gibt ja Bilder von dir, wo du, ich sag mal, nah dran an Arnold Schwarzenegger warst.
Das war eine andere Zeit.
Wie kam es dazu? Also ich sag mal so, BMX ist in der Jugend schon oder ist dein Fundament wahrscheinlich auch irgendwo dann der Einstieg zum Sport gewesen überhaupt und dann natürlich, um BMX schnell zu sein, musst du Beine trainieren, Kraft trainieren. Bist du so zum Krafttraining gekommen?
Genau. Du musst dir vorstellen, dass durch das, dass wir kein Internet hatten, gab es eigentlich, wenn du so als pubertierender Jugendlicher rumgelaufen bist, gab es nur die Möglichkeit, Sport zu machen. Oder halt Mofa fahren, 80er fahren, saufen, rauchen. So, und das ist passiert. Das heißt, die eine Seite meines Freundeskreises ist so abgedriftet. Ich war immer auf diesem sportlichen Hintergrund, was ganz cool war. Ich hatte in der Schule mal eine 2 im Sport und habe dann trotzdem eine 1 bekommen, weil ich deutscher Meister war. Ich war aber nie im Schulunterricht. Also das war schon cool, weil der gesagt hat, hey, dann habe ich ihm das also super. Nee, und daher kam eigentlich diese Geschichte, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich halt im Winter ins Fitnessstudio. Ja. Und durch das, dass dann alle Freunde nicht mehr Sport gemacht haben, hat es mich dann echt gelangweilt. Und Tarek war, weil ich Tarek schon kenne, seit er 8 ist, Tarek war dann auch klar zu weit weg, hat in Mosach gelebt, also in der Nähe vom Olympiastadion. Und dann hatte ich im Sommer dann irgendwann keinen Bock mehr. Und dann habe ich gemeint, ich muss jetzt Arnold Schwarzenegger werden und habe mir 110 Kilo hingefressen, weil ich war ja eh schon bei 90, 95, dann das war schon gut. Und dann haben wir halt schwer trainiert, wie Ochsen, hatten keine Ahnung von Tuten und Blasen, sind ins Fitnessstudio gerannt, haben alles falsch gemacht, was man falsch, immer schwer trainiert, immer auf die Mütze. Ja, wie es halt so ist, man ist jung, wild und dann ist man auch der Größte und der Gescheitste auch vor allem. Und das war es halt dann nicht. Und der Grund, warum ich eigentlich wieder zum BMX kam, beziehungsweise zum Fahrradsport, ist, weil der Tarek hat mich nie loslassen. Der Tarek war immer der, heute macht er Kommunikation, heute macht er Athletenmanagement. Der
Tarek hat eine eigene Agentur.
Resolution,
genau. Arbeitet viel mit Red Bull zusammen oder für Red Bull auch. Also hat, glaube ich, Organisation von Red Bull Events übernommen und hat natürlich die namenhaftesten Profis bei sich unter Vertrag, ist also Athletenmanager.
Ist Athletenmanager, genau. Und damals einer meiner größten Konkurrenten. Auch weil er war erst mal jünger. Das heißt, ich habe noch 1-2 Jahre in der Eliteklasse gehabt. So hieß das damals in der BMX-Zeit. Und als dann Tarek kam, und dann haben wir es uns eigentlich permanent eingeschenkt. Tarek war auch Trainingsweltmeister. Der hat mir ein Training, ich glaube, es gab nie ein Training, wo ich den Start gewonnen habe. Aber im Rennen hat er es dann selten auf die Reihe bekommen. Aber natürlich, klar. Also da haben wir uns echt die Hand geht. International hat er sehr viele Erfolge gehabt, weil er auch, ich würde sagen, schon psychisch fit war. Mhm. Da habe ich mir mehr Kopf gemacht. Da war ich uncooler. Er war extrem cool. Was der, er war von der Psyche her viel stärker.
Der Chuck, bist du gegen den mal gefahren?
Der Chuck war, ja.
Weil das ist so einer, den ich kennengelernt habe oder kenne, genau, als psychisch absolut unkaputtbar. Also der
mental typ, brutal
stark. Der könnte 2 Minuten vom Start noch einen Platten haben und sagen, ja, mal machen wir schnell den Schlauch rein, dann geht's los und dann gewinnt er das Ding.
Also genau. Krass. Und bei mir genau das Gegenteil. Also bei mir, wenn eine Fliege auf meinem Lenker sitzt, drehe ich durch.
Ja, bei mir auch. Ja. Ich bin ja auch. Das war auch der Grund, warum ich auch Rennenfahren aufgehört habe, weil ich einfach bin diesem Stress, den habe ich nicht standgehalten.
Ich weiß und genau, was du meinst.
Dem ganzen Arbeit, dem ganzen Videoprojekten und sowas einfach habe ich nicht mehr geschafft.
Gebe ich dir zu 100% recht oder Vogelscheiße auf der Kurbel oder so, weil das Radl oben am Dach war.
Vom Warst Auto. Du zu dem Zeitpunkt schon Profi? Also bist du dann, hast du Geld damit verdient?
Welches Jahr, von welchem Jahr reden wir?
Du bist Rennen gefahren in Amerika, als du den...
Okay, das war aber schon nach der Kraftsportzeit. Also wenn wir jetzt anfangen, als 12-jähriger BMX angefangen.
Ja, genau, dann gehen wir einen Zeitschall kurz durch.
Genau, dann machen wir die Jugendgeschichte. Ja. Alle fangen an zum Rauchen, Saufen, Mofa fahren. Ich gehe ins Fitnessstudio. Dann kam eine Zeit zwischen 19, 20, 21, wo ich gesagt habe, oh, nee, also Kraftsport geht nur über Anabolika. Ja. Dann habe ich gesagt, will ich nicht, weil da fehlt mir der sportliche Aspekt. Tarek rief immer wieder an und meinte so mit 22, 23, hey Tibor, kommst du wieder zurück zum BMX?
Da hast du Schule in der Zeit gemacht oder studiert oder eine Ausbildung oder was hast du gemacht?
Ich habe die Hauptschule habe ich gemacht. Dann nach der Hauptschule gab es die Möglichkeit, was ich sehr cool fand, eine Realschule zu machen, die mittlere Reife über 3 Jahre. Mhm. Das heißt, ich hatte 3 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, was ich eigentlich will im Leben. Okay. Und ich wollte aber immer Profisportler werden. Dann habe ich eben diese 3 Jahre gemacht, habe den Wirtschaftszweig gemacht. Also alles, was so mit Hauswirtschaft ist, Rechnungswesen und so weiter. War dann ziemlicher Streber, weil... Ja, es war eigentlich easy.
Ja.
Es war wirklich easy. Dann habe ich die FOS gemacht, aber dann habe ich leider nebenbei noch, neben der Schule, ich habe Autos aufbereitet. Ich habe quasi immer bei BMW gearbeitet als Sommerjob und habe da Autos geputzt. Mhm. Vielleicht auch eher mein Tick, dass ich halt...
Keiner Pendant.
Der Don Sakrotan, genau. Kriegt einen Handstaubsauger, wenn er aus dem Auto... schrecklich, schrecklich. Aber, und so ging das los und daher kam auch diese Geschichte. Aber, boah, ja... Dann ging's eigentlich nach dem Kraftsport, als Tarek mich geholt hat, dann ins Anführungszeichen professionelle BMX, weil dann gab es eine Bundesliga in Deutschland. Und ich kam aus dem Jahr zurück und du musst dir vorstellen, es gab ja Trends beim Sport, das haben wir ja auch. Dann einmal kommt Scrubben, dann Whippen, dann so. Und beim BMX war es so, du bist in die Kurve, ich habe aufgehört, die Sattelstange ging bis zur Achsel. Dann hast du dich in der Kurve hingesetzt und hast einen Fuß raus. Aus der Zeit kam ich und komme jetzt in eine New School Zeit, wo der Sattel ganz unten ist und du trittst durch die Kurve, was natürlich schneller ist. Und ich weiß noch, der erste Vorlauf oder das Training zum ersten Bundesliga-Lauf 1995 sind 3 oder 4 Fahrer, was ich da tue. Ich bin Erster in der Kurve, dann setze ich mich hin und alle überholen mich, was ich da tue.
Ich habe ein Bild vor Augen.
Genau, so, und es war so lustig, weil ich gedacht habe, ach so, jetzt muss ich den Sattel runter. Also das musst du dir vorstellen, ich war muskulär immer überlegen. Aber das auf die Reihe zu bekommen und das on point dann an den Start zu legen, war eigentlich meine größte Herausforderung. Und dann war es so, dass die Bundesliga 1995 ich für mich entscheiden konnte, wo ich dann noch den letzten Lauf gewonnen habe. Und dann habe ich Geld verdient, um jetzt den Rückschluss zu machen zu deiner Frage. Dann habe ich Geld verdient, weil ich habe mich dann gut verkauft. Und ich bin damals für Sun gefahren. Sun ist ein französischer Hersteller.
S-U-N-N, gell?
Genau, ja. Doppel-N. Und die hatten ja von jedem Sportler oder von jeder Sportart den besten Sportler in der Welt. Ob das, ich weiß nicht, im Cross-Country, im Downhill, im BMX und so weiter. Und dann hatten wir das als Sponsor und das war Wahnsinn, das war eine Huldigung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Amerika.
Ja.
Und dann waren wir halt im Winter in Amerika. Alle Deutschen sind wieder und die Europäer sind alle nach Silvester, nach den Columbus-Ohio-Rennen, sind die wieder heim. Und ich bin mit Tarek und Sascha erstmal 3 Monate drüben geblieben. Weil ich gesagt habe, so und jetzt Amerika, Profi, ich bleibe hier.
Geil.
Ja. Nach 3 Monaten ist mir das Gesicht runtergefallen, aber wie gesagt.
Ja. Logisch, Amerika, anderer Lebensstil, andere Ernährung.
Ja, auch der Sport. Du musst dir vorstellen, die fahren von 52 Wochen, fahren die 45 Wochen Rennen. Und das Rennen findet statt von Donnerstag bis Sonntag.
Sauber.
Das heißt, die Leute gehen am Montag, gehen dann nach Hause und hocken 5 Tage nur vor der Glotze und können sich nicht bewegen, weil die so kaputt sind. Ja. Jetzt gehen die Dienstag und Donnerstag Sprints machen oder Starts machen, weil es beim BMX ähnlich wie beim Vorcross sehr wichtig war. Beim Downhill ja gar nicht, oder?
Was? Start?
Start.
Nee.
Unwichtig.
Ja, nicht unwichtig, aber ist nicht entscheidend.
Genau, und bei BMX absolut entscheidend. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Leben. Und ich habe ganz ehrlich, was ich vermisse, wenn ich nach Amerika gehe oder wenn ich wohin gehe, wo keine Jahreszeiten sind oder wo das halt immer warm ist oder immer nur eine Jahreszeit ist, ich merke voll, dass ich Europäer bin und ich brauche 4 Jahreszeiten. Mhm. Ich brauche dieses Runterfahren, ich brauche diesen Aufschwung mit dem Frühling und ich brauche den Herbst. Und wenn das nicht kommt, wenn es im Winter nicht einen Monat Ruhe hat, dann laufe ich im Hamsterrad. Und dann
super interessant, habe ich häufig drüber nachgedacht, ja, ob ich das könnte, irgendwo auswandern, wo es warm ist, weil wie geil, also bitte, wer braucht schon Schnee und Kälte? Aber ich habe tatsächlich Jahreszeiten extrem schätzen gelernt, weil also seitdem ich den Hund habe, den Oreo, und dreimal am Tag mit ihm rausgehe, ist natürlich, also seit 4 Jahren erlebe ich ja Natur nochmal ganz anders als jemand, der keinen Hund hat, weil du halt bei jedem Wetter rausgehst, dreimal am Tag mindestens, und du halt einfach komplett die Natur miterlebst, also in jeder Jahreszeit, von den Knospen bis zum Laubfall, Schnee, Frost, alles am Start. Und das ist schon etwas, was mich fehlen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel auf La Palma leben würde. Da kriegt man es zwar noch mit, so, das ist ja auch noch halb europäisch, also du kriegst einen Winter mit, zumindest auf der Ostseite sieht man es deutlich, aber generell brauche ich die Auszeiten schon auch. Also kann ich sehr gut nachvollziehen.
Wenn du sagst La Palma, und ich vergleiche jetzt wirklich, also es gibt ja nur ein Mekka für mich in Amerika, und das ist Huntington Beach, Laguna Beach, wo alle Profis leben. Ja. Und ich kenne den Lopes ganz gut, ich kenne den Hunt sehr gut und so weiter. Das ist für mich ein Hamsterrad, das hört nicht mehr auf. Ja. Ich komme da hin und komme nicht runter. Ich meine, Laguna Beach ist noch cool, das fühlt sich ein bisschen europäisch an, das sind so kleine Häuschen und Ding. Und dann fährst du mit dem, machst den Rats Ride mit den Kultigen und dann bist du da dabei beim Bonfire hier und so. Aber das hört nicht mehr auf und dann schenken die sich's halt voll ein. Also wenn du sagst, du fährst da irgendwie aktive Erholung, da geht's ja nur, das ist nur Show-off, das ist nur ein Schwanzvergleich. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Nur trainieren, nur Ding, nur... Ich war fertig. Ich war echt fertig. Es hat mich nicht abgeholt. Und heute, das letzte Mal war ich 2019 drüben, habe den Lopes auch wieder, klar, wir kennen uns, wir treffen uns. Das ist immer nur competitive, competitive, competitive. Da kann man nicht normal reden. Und das ist das, was mich in dieser Profiszene auch so ein bisschen verliert und auch verloren hat, weil ich kann nicht immer nur über Fahrrad reden. Das nervt irgendwann.
Verstehe ich. Sehr gut. Wann hast du das erste Mal ein 26-Zoll-Bike unterm Arsch? Also wenn du als BMXer aktiv Rennen gefahren bist, wann war der Punkt, wo das erste Mountainbike für dich in Frage
kam? Ja, es war so, die BMXer waren ja immer cooler als die Mountainbiker.
Ist eh klar. Ist ja immer noch so.
Okay, und die Skateboarder sind, glaube ich, cooler als die BMXer oder als die also was auch
immer. Also Rollerbladen gehen auf jeden Fall gar nicht.
Was war der Scooter? Okay, also es war so, Tarek hat ja ganz früh angefangen, mit der Bike zusammenzuarbeiten und Fotoshootings zu machen. Warum? Die suchen natürlich Leute, die was können und die mit Mountainbike Sachen machen, die sich sonst keiner traut. Also war Tarek natürlich der. So. Dann ist Tarek schon immer mit dem Mountainbike rumgefahren und wir haben so, oh, der Tarek mit dem Mountainbike. Und dann hat er gesagt, hey, pass mal auf, da gibt es Sponsoren und so. Und ich so, was? Also Sponsoren und Ding und hin und her? Ja, und da ist viel mehr Geld im Spiel und bla 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 und da könnte man davon leben und so. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, was gibt es denn da für Sportarten? Und damals gab es Dual-Slalom. Mhm. Rote Linie, blaue Linie, so ähnlich wie beim Skifahren. Und 1997, ich hatte noch ein Sunrad, dann haben wir uns das kleinste Rad, was es gab, es war ein S, haben wir uns so ein Rad aufgebaut, ein Hardtail mit 26 Zoll Felgen und sind halt Dual-Sprints gefahren. Und das weiß ich noch, Bad Abach. Genau, dann sind wir da mitgefahren, das lief auch ganz gut und dann haben wir das erste Mal, da hatte ich einen VW-Bus gesehen, da stand Meier drauf, Holger Meier, GT-Profifahrer. Geil. Und ich so, boah, krass, Holger Meier, der muss gut sein. Und wie hieß er noch, der Manfred Stromberg, genau, die zwei waren da schon voll und gesponsert und hin und her und ich so, boah, krass. Und ich kam halt ohne Vorderradbremse und BMX-Kurbeln in meinem Rad. Warum? Weil ich es ja besser wusste. BMXer wussten alles besser. Und ich weiß noch, es hat zum Regnen angefangen und ich bin ins Ziel gekommen. Ab der zweiten Kurve habe ich die Bahn verlassen, bin geradeaus runter in so ein Maisfeld rein und hatte auch noch, ich glaube, ich hatte nicht mal Stollenreifen drauf, sondern irgendwie Semislicks, weil ich halt einfach zu cool war. Ja. Es war einfach, war Wahnsinn. Ich war die Lachnummer schlechthin, aber...
Gute Lehrjahre.
Gute Lehrjahre. Ich habe ein Bild noch in der, wie hieß das, in der Downhill damals. Ja. Oder was war vor der Downhill? Nee, Downhill. was der Lippe gemacht hat?
Das Mountainbike Rider Magazin.
Davor?
Hieß es dann, aber ich...
Downhill.
Das ich glaub, ist Downhill tatsächlich oder? Weit vor meiner Zeit, muss ich gestehen.
Und da gab es ein Bild von mir mit
BMX-Helm. Ich bin 91 geboren, ne? Also wir sind immer noch vor meiner Geburt unterwegs gerade. Ne?
Ja, ich merke ja nur, dass ich alt bin, wenn ich in den Spiegel schaue.
Ja.
Sonst ist das ja für mich...
Wundert mich nicht tatsächlich.
Und da gab es ein Bild auf alle Fälle mit viel Style auf den letzten Platz. Weil einfach von der Klamotte her, Motocross-Klamotten angehabt, BMX-Helm ohne Mundschutz und hin und her. Und genau, wir waren halt immer so dieses Sean Palmer-Dingsbums und ja. Genau, und dann 1996 ging es zurück mit der BMX, immer noch für Sun unterwegs und 1997 hat sich dann so langsam aufgelöst und dann hat Specialized angerufen. Und das war so, wow, krass. Und dann haben die ein BMX-Rad gebracht. Das hatte so nicht diese klassische Rahmenform, sondern das Rad hieß Fatboy und hatte so ein fettes Oberrohr, Sitzrohr hat gefehlt. Also die wollten halt auffallen.
Ja,
so. Und mit dem Rad bin ich dann zum ersten Mal nach, ich weiß nicht wie viel Versuchen, ich weiß nicht wie oft ich Deutscher Meister, Vize-Deutscher Meister wurde. Aber immer aus einem anderen Grund, weil ich selber aus irgendeinem Grund verzockt hatte. Und dann bin ich zum ersten Mal Deutscher Meister geworden und da hat sich die Welt für mich geändert. Aber komplett. Mhm. Da ist der Knoten ich meine, du bist selber...
Das war mein Punkt. Tatsächlich?
Knotenplatzen?
Nee, an dem ich gescheitert bin.
Wie meinst du?
Also, zwar, genau, ich bin nie deutscher Meister geworden.
Okay.
Und das hat mich so aufgefressen, dass ich nie deutscher Meister war,
dass ich
vor den deutschen zwei Wochen vor der deutschen Meisterschaft konnte ich nicht mehr schlafen.
Ja.
Also, es war einfach, ich war 12 Jahre lang einer der besten deutschen Radfahrer oder Downhiller. Ich bin im Weltcup die letzten 3 Jahre auf jeden Fall unter den ersten 3 Deutschen immer gewesen, wenn nicht sogar auch eine Saison lang der beste Deutsche. Ich war nie deutscher Meister.
Ja.
Und ich habe richtig gute Rennen gehabt.
Ich weiß auch, das war nie ganz knapp.
Deutscher Meister. Ja. Und das hat mich echt, aber deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Weil ich glaube auch, dass wenn ich deutscher Meister geworden wäre, dann hätte das die Welt für mich verändert.
Definitiv. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt oder besser kennengelernt hatten, als wir auf La Palma waren, und mit Training, wo ich dir ein paar Tipps geben wollte und so. Und du warst aber voll auf Scheuklappe.
Mhm.
Du wolltest, und das ist auch, das ist das, was ich meine, was ich, also, für, wenn wir jetzt ein bisschen ausholen, wenn es junge Athleten gibt, dann ist es wichtig, die nicht nur trainieren zu lassen, die nicht nur zu motivieren. Ich brauche keinen motivieren, wenn einer mit Motivation kommt. Wichtig ist nur, dass ich den an der Hand nehme, dass er Dinge richtig macht. Ja. Wann setze ich was ein und wie kriege ich mentale Stärke? Und meiner Meinung nach der beste Athlet, der mit wenig Trainingsaufwand, sagt sich jetzt leicht, ist für mich Cedric Crassier. Er war eine Drecksau.
Mhm.
Der hat nichts gemacht. Der war auf der Party der Letzte, der gegangen ist. Und ist immer Zweiter geworden. Und hat noch Show gemacht und war der Publikumsliebling. Der hat so viel, ähnlich wie der Chuck. Der Chuck ist auch, der ist halt einfach mental stark.
Mhm.
Und diese mentale Stärke ist ganz wichtig für einen Sportler. Und das ist was, wo ich sage, das sollten wir genau unterstützen und auf alle Fälle schulen.
Das schulen ist nicht der Punkt. Wir haben ja eine Fahrtechnik-Schule, Racing Skills. Wir schreiben tatsächlich gerade, also der Max Gast hat schon ein Buch rausgebracht tatsächlich.
Mit Max?
Max Gast,
ja. Cool, sag ihm einen schönen Gruß.
Mache ich. In diesem Sinne, Max Gast, du bist gegrüßt. Und wir schreiben jetzt, also er schreibt es vor allem, ich habe jetzt gesagt, so mentale Stärke, mentales Training müssen wir auf jeden Fall mit reinbringen, werden wir jetzt auch berücksichtigen, weil ich da auf meinem Werdegang im Radsport extrem viel lernen musste. Und ich habe wirklich hart gelernt. Es gab Rennen, es gab früher viel Zeiten, wo ich nachts so Migräne hatte, bis ich mich übergeben habe und erst dann konnte ich einschlafen, weil ich so gestresst war auf Rennen.
Habe ich mitbekommen.
Also da gibt's, da muss man viel lernen, glaube ich, und da die Menschen ja so unterschiedlich sind, da jeder seine eigene Herangehensweise an so Nervosität, an Rennstress hat, ist es wichtig, ihm einfach nur Tools an die Hand zu geben, zu sagen, hey, wenn du eher so der Typ bist, probier das. Wenn du eher so der Typ bist, probier das. Aber finde deinen eigenen Weg, damit umzugehen. Und da ist, glaube ich, das Wichtigste einfach Reflexion, dass man sich darüber nachdenkt, okay, was bin ich, was brauche ich, was
schwierig in jungen Jahren?
Ja, aber, schwierig, aber wichtig. Ja.
Schwierig in jungen Jahren. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, Johannes Fischbach, ein Talent auch ohne Ende.
Mhm.
Und mental eine richtige Drecksau, also brutal. Und dann, den muss ich ganz ehrlich sagen, den hätte ich gerne als Sportler im Reißen gehabt. Ich habe es ihm ein paar Mal angeboten, das ist nie ausgegangen. Den hätte ich gerne betreut.
Mhm.
Aus dem hätte ich den Champion der Nation gemacht.
Spannend, ja.
Weil wir haben mit der Sportschule Puch haben wir sehr viele, wir haben die B-Nationalmannschaft gemacht, wir haben den Danny McEskel da gehabt, jetzt war jetzt Fabio Wiedmer da und so weiter und ich war immer irgendwo Trond Hansen, Anton Thelander, also so. Und der Fischbach, ich kriege keine Gänsehaut. Ich habe es ein paar Mal gesagt, das ist so schade. Das ist so schade. Ich bin sprachlos, weil der hat es echt drauf gehabt.
Spannend.
Ja, aber genau. So, wir sind bei 1997, mein erster deutscher Meistertitel. Und du wirst es nicht glauben, jetzt kommt der Oberhammer, ich habe ein Red Bull Sponsoring ausgeschlagen.
Ja.
Warum? Weil? Scheiße ausschaut auf dem Helm.
Das schaut scheiße aus.
Wie findest du das?
Wer will den Red Bull auf seinem Helm stehen?
Jetzt pass auf. 1997, wir waren aus USA, wie sagt man denn, geblendet.
Ja.
Oder weiß ich nicht, also komplett beeinflusst. Jetzt hast du Flammen auf dem Helm gebraucht, dann brauchtest du eine Helmlackierung, dann musstest du so Toili und das und das und das. Und jetzt kommt ein Brausesponsor. Ja. Wir haben 1997 im Ende April diesen Torbogen aufgebaut bei der Deutschen Meisterschaft, wo ich dann gewonnen habe. Und dann kam ich weiß nicht, wer das war, der Andi, der war damals der Athletenmanager, der hat gesagt, hey, pass auf, also vielen Dank fürs Aufbauen und so weiter, wer sind denn hier die Besten, bla bla bla. Und dann hieß es halt Favorit Frank Briggs, Thibaut Siemey, Tarek und Sascha Meinburg, und weil der jünger war in seiner Juniorklasse. Und dann hieß es, hey, kriegt's 1000 Mark im Jahr und Getränke for free. Dann habe ich gesagt, ja, okay, müssen wir mal schauen, aber den ganzen Helm lackieren fällt komplett aus. Also oben macht es die Werbung drauf, an der Seite brauche ich meine Flammen, weil sonst geht das nicht. Ist ganz klar. Also geht es noch, eine Brause. Mach doch eine Coca-Cola oder seid ihr wahnsinnig. Dann ist Folgendes passiert, dann habe ich dieses Rennen gewonnen. Tarek wurde, ich weiß gar nicht, der war, glaube ich, im Finale. Sascha Meinburg hat seine Klasse gewonnen, der war damals Junior. Und dann ging es darum, dass es, ja, wir machen das mit dem Sponsoring, und dann hieß es aber, jetzt kriegt es aber nur 500 Mark.
Weil ihr am Anfang euch überlegt habt, oder was?
Nee, die haben gesagt, wir haben uns da unterhalten, da kriegt jeder ein 1000er im Jahr plus die Getränke. Und dann am Ende des Jahres, wo wir uns dann über das Sponsoring fürs nächste Jahr unterhalten haben, ich als amtierender deutscher Meister, hieß es dann, nee, es gibt jetzt nur 500 und die halbe Helmlackierung.
Ich gesagt, kannst du nicht machen.
Nein. Ich habe es komplett ausgeschlagen, weil ich gesagt habe, geht's.
Ist es so, was du hart bereust in deinem Leben? Glaubst du, dass das was geändert hätte?
Ich habe es eine Zeit lang bereut.
Ja.
Warum? Weil es danach die Krone wurde.
Ja.
Aber dann kam ja noch erst die Zeit, wo Nils-Peter Jensen dann ein Team gemacht hat, wo der Chuck auch dabei war, wo er die Erstkontakte hatte mit Red Bull. Da haben ja erstmal auch Wald- und Wiesensportler so einen Helm bekommen.
Mhm, genau.
Ja. Und das war ja so, wo ich gesagt habe, um das ging es. Es war einfach ein Sponsor, der für mich erstmal uncool war. Und was daraus geworden ist, das hat ja auch eine ganz lange Geschichte. Ich habe lange mit Red Bull oder immer noch mit Red Bull zusammengearbeitet, unabhängig als Kampfrichter oder als Athletenbetreuer. Oder wir haben zum Beispiel alle zwei Wochen in München ein Athletentraining gemacht für Oakley und Red Bull Sportler und haben hier verschiedene Sportarten zusammengebracht. Aber nichtsdestotrotz, so diese Geschichte, ja, ich habe es anfangs bereut. Und auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob ich es dann durchziehen hätte können, denn mir hat international der Schneid gefehlt.
Mhm.
Muss ich ganz ehrlich sagen. National war ich auf jedem Event eine Drecksau, weil ich fand es voll geil, mit meinen Flat Pedals in der Jeans, im T-Shirt einen Cedric-Stress zu machen oder einen Roger Rinderknecht oder einen Michael Deldick.
Mhm.
Also es waren alle im Vorcross am Bike Festival, und dann war ich mit den dreien im Finale mit Flat Pedals. Und da war halt schon jahrelang Klick, und da hast du uns keine Chance.
Ja.
Aber warum? Weil ich halt nicht, das war mir wurscht.
Geil.
Das war geil.
Du bist so ein bisschen der Rebell, hast jemanden nochmal aufgemischt, nervös gemacht, so, oh nee, Tibor ist da.
Aber warum? Ich war halt ein Paket, ich hatte dicke Muskeln, ich hatte Schnellkraft, ich wusste, wie man trainiert.
Aber zu dem Zeitpunkt warst du eigentlich schon in der Mountainbike-Branche angekommen, oder?
Ich musste dahin, weil es einfach, das hat ja genauso viel Spaß gemacht wie BMX.
Definitiv.
Und also auf einmal war Geld da und der Spaß.
BMX ist halt begrenzt auf die BMX-Bahn, und mit Mountainbike, das ist ja, ich sag mal, ein Bewegungsradius, der ja ein Vielfaches größer ist.
Erstmal nicht, weil du fährst ja genauso wie stupide, wie ein Autist von zu Hause auf diese Strecke, und als Vorcrosser fährst du ja nicht einen Trail runter.
Ach so,
ein Horror. Und da war es noch schlimmer, weil da war ja gar nichts mehr. BMX-Bahn ist ja noch cool, aber wenn du dann auf so eine kurz vorher hingebaute Strecke fährst, ist es eine Katastrophe. Also es war, am Anfang fand ich es sogar schlimmer.
Okay, krass.
Ja, am Anfang war es schlimmer, weil die Dual-Strecken waren halt auch so holprig und Ding, und das ist halt nicht...
Du bist, nichtsdestotrotz bist du ein Mensch, der, wenn er irgendwo hinkommt, nimmst du den Raum ein. Also du hast eine sehr große Aura, du bist ein unfassbar großer Sympathieträger.
Danke.
Und du schaffst es, Menschen abzuholen und ihnen auf eine nicht überhebliche Art und Weise Tipps an die Hand zu geben, wie sie sich sogar in ihrem Bereich, auch wenn du dich in dem Bereich vielleicht gar nicht auskennst, einfach nur, weil du so viel Menschlichkeit besitzt, es mitzugeben und denjenigen irgendwie ein Stückchen was mitzugeben. Also nur das, was ich jetzt mitbekommen habe, allein wie du jetzt hier aufs Land gezogen bist, wie du hier mit allen per Du bist und dies und jenes und Bürgermeister kennen und fühlen und den ganzen Pipapo. Jeder, der dich kennt, würde mir das, glaube ich, unterschreiben, dass das so ist. Glaubst du, das ist durchs Rennfahren so gekommen? Also ich persönlich, ich bin ja auch ein Mensch, der extrovertiert ist, der keine Probleme hat, irgendwo hinzukommen. Ja. Aber du oder auch ein Guido Tschuck, das sind so Persönlichkeiten, wenn die da sind, dann sind die da. Und dann
also ich kann es auf der einen Seite von mir aus beantworten, ich kann es auf der anderen Seite beantworten, weil ich Menschen kennengelernt habe, die meine Mutter gut kannten. Mhm. Und meine Mutter muss dieses Attribut auch gehabt haben. Mhm. Dieses, dass ich mich in jemanden reinversetze, kommt daher. Ich glaube, dass ich musste mich schon ganz früh reflektieren. Ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo ich mich nicht reflektiert habe. Mhm. Und das ist ganz schlimm für mich, weil ich konnte teilweise nächtelang nicht schlafen, weil ich da meinte, das musste da so sein und da so. Und vielleicht, wenn das andere... Also ich war als Kind... Das war schlimm, schlimm. Und jetzt ist es so, dass ich... Beispiel, ich war ja fast 8 Jahre bei Canyon und ich habe den Roman Arnold kennengelernt, habe mich sehr persönlich empfangen. Und durch diese Persönlichkeit, wir hatten ein Gespräch, so wie wir zwei jetzt, wir hatten uns über ein Dirtbike unterhalten, was ja das Stitched wurde. Und wir haben uns dann 8 Stunden unterhalten und ich habe gesagt, ich fahre nicht. Ich fahre, aber ich werde nicht unterschreiben. Und er hat zu mir gesagt, du gehst ja nicht mehr raus, wenn du nicht unterschrieben hast. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann mache ich es nicht. Mhm. Ich will eine Nacht drüber schlafen. Ja, es ist alles, ich habe alle kennengelernt am Tisch. Das waren 5 Leute, der Laden hatte 70 Leute. Und habe dann unterschrieben, weil er mir natürlich ein unmenschliches Angebot gemacht hat, wo ich gesagt habe, boah, geil.
Aber du hast danach drüber geschlafen?
Nee, habe ich nicht. Ich habe dann gleich unterschrieben, weil er dann nochmal, ich glaube, 300 Euro draufgepackt hat. Und dann, das war für mich einfach so viel Geld, dass ich gesagt habe, nochmal, das ist nicht so viel Geld, aber wir reden ja von Netto. Ja. Und das ist das, was weiß ich nicht, das ist ein Witz eigentlich. Ja. So. Aber das war halt ein festes Einkommen im Monat. Mhm. Und ich habe mich 2015 im Dezember, ich war nicht auf der Weihnachtsfeier, ich habe 2 Tage danach, bin ich dem Roman seiner Frau in die Arme gelaufen. Da sagt die Gesine, was machst denn du hier? Du warst ja gar nicht auf der Weihnachtsfeier. Dann sage ich, nee, ich möchte mich verabschieden. Ich rufe sofort den Roman an. Dann hat sie den Roman, nochmal, wir reden von Canyon, wir reden von Roman Arnold, wir reden von, so, okay, ihr habt in 2 Stunden einen Termin bei in seinem Restaurant. Mhm. Okay, alles klar, und dann sind wir da rein. Ich habe 1/4 Stunde lang den Mund nicht aufbekommen. Mhm. Habe mir 2 Aperol Spritz rein, weil ich habe so geheult. Mhm. Warum? Weil ich kannte von der Putzfrau bis zum Chef jeden. Und die Putzfrau hat meine Klamotten gewaschen. Mhm. Und die Putzfrau ist genauso wichtig wie der Chef für diesen Laden. Und ich habe mich 2 Tage lang von 750 Leuten verabschiedet. Mehr oder weniger mit Handschlag, was damals halt so ging. Oder aus der Ferne oder. Manche kannte ich gar nicht, manche kannten mich nicht. Einfach weil ich bin halt einfach Feuer und Flamme. Und wenn du, ich weiß ganz genau, wie wichtig das ist, dass ein Team nach vorne kommt, wenn eine Wertschätzung und ein Respekt da ist. Und das ist mir, mein ganzes Leben lang ist mir das entgegengebracht worden. Und ich habe verstanden, dass der Gegenüber genauso, wie sagt man denn, der ist ja nicht schlechter oder besser als ich. Und deswegen bringe ich dem das genauso gegenüber. Warum? Weil mir das wichtig ist. Und ich will verstehen, warum, wieso, warum macht er das so? Warum ist das so? Natürlich, darüber hinaus kannst du Dinge möglich machen, die nicht möglich sind. Da bleiben Leute stundenlang länger. Warum? Weil sie einen Spaß an einer Sache haben. Da werden Sachen vorangetrieben, die in kürzester Zeit gemacht werden, anstelle von um 17 Uhr den Stift fallen zu lassen. Wenn ich eine Leidenschaft habe oder wenn ich merke, ich habe ein Team oder ich habe den Chef, der mir auf die Schulter klopft und sagt, jetzt hast du aber einen geilen Job gemacht. Mhm. So. Da geht es jetzt nicht um Geld, sondern es geht einfach nur um eine Wertschätzung. Und ich finde die Wertschätzung, durch das, dass ich meinem Vater immer gefallen wollte und da immer an die Wand gerannt bin, habe ich gemerkt, dass ich dem gegenüber, ich weiß noch, mit Vinzenz Thoma haben wir dieses Stitched gemacht und dann hat er noch das Design gemacht, weil er halt Photoshop konnte aus der Schule raus. Jetzt entwickelt er natürlich Fahrräder, ist klar. Und dann haben wir in kürzester Zeit mit dem Lutz Schäffer das Dirtbike fertig gemacht. Und es gibt es heute noch, das Stitched. Also mega geil.
Mega.
Sehr emotional alles.
Mega, man merkt es, dass wenn du etwas anfängst, dass du es mit Fire and Flow machst, du sitzt mir gegenüber, Magura Jacke, Magura Cap, so, du hast in den letzten Jahren sehr viel mit Motorrad, mit Magura zusammen gemacht, da hat sich bei Magura auch sehr viel getan, was ich so aus dem Radbereich zumindest mitbekommen habe, hast du da sehr, sehr viele coole Dinge umgesetzt, mega Geschichte. Du bist für Canyon gefahren und du hast unter anderem das Jugendcamp ins Leben gerufen.
Jein.
Jein?
Jein. Das Jugendcamp hat die Zeitschrift Bike ins Leben gerufen. Die Zeitschrift Bike hatte mich damals als Trainer und als Aufpasser für den Rob, Jay, der das Jugendcamp übernommen hat, eingestellt, weil der immer so viel Blödsinn gemacht hat. Also der war auf der einen Seite Coach, aber der hat immer die Wasserbomben rausgeschmissen.
Der ist heute super streng zum Beispiel am Jugendcamp.
Ich weiß, weil ich habe dann nämlich auch mal, ich habe dann die Wasserbomben angezettelt und dann ist die aber schon am Balkon geplatzt und da hat er gerade seinen Jungen in der Hand und ist voll durchgedreht. Nein, alles gut. Genau, aber das Jugendcamp ist im Rob sein Ding.
Aber hat er das dann auch ins Leben gerufen oder was? Oder war das die Bike tatsächlich?
Das war die Bike. Okay. Dann war es mal Bike-Jugendcamp, dann war es Freeride-Jugendcamp und dann war es, jetzt ist es was auch immer. Und genau, das hat der Rob ins Leben gerufen, nur ich war immer dabei als Coach und als Betreuer. Und einer der emotionalsten, also ich habe das 19 Jahre, glaube ich, gemacht oder war da 19 Jahre oder 18 Jahre immer dabei. Das ist krass. Krass. Da könnte ich stundenlang, aber ich... Ja. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Du merkst, ich drifte voll ab, weil das ist voll in meinem Hirn drin. Du musst dir vorstellen, jeden Sonntag, wenn ich da aufgetaucht bin, dann habe ich mir jedes Jahr gedacht, als ich ins Alter kam, Gott sei Fix, die wollen dich ja gar nicht mehr sehen. Und ich kam an mit dem Auto und es waren 10, 15 Leute bei mir. Tibor. Aber warum ich... Der Junge ist für mich genauso wichtig, wie vielleicht in dem Moment ich für ihn. Mhm. Und diese Wertschätzung, die wir uns beide entgegenbringen, das ist das, was es ausmacht. Weil die auch gesagt haben, hey, du nimmst uns ernst.
Und ist es das, was du weitergegeben hast, was du bei deinem Vater vielleicht ein bisschen vermisst hast, dass du es deswegen so gut geben konntest, weil du
100%.
Das immer wolltest?
Und da schreibe ich 100%. Und du musst dir vorstellen, da waren Leute bei mir in der Gruppe, ich war mir ja nie zu schade, auch eine Anfängergruppe zu machen. Ja, nervt auch, wenn du die ganze Zeit auf der Bremse stehst.
Mir macht das sogar mehr Spaß, weil da sind die Fortschritte mal schneller.
Also wenn da gebe ich dir recht.
Wenn man so ein paar kleine Tipps entwirft, dann sieht man mal richtig schnell Fortschritte.
Das da gebe ich dir recht, aber ich muss mich auch reflektieren. Klar, damals gab es das noch nicht, das wurde ja immer spezieller und auch immer hochwertiger, aber als dann die Downhill-Gruppe kam, so eine Achter oder was es halt damals war, die höchste Gruppe oder die, das kann ich nicht mehr halten. Mhm. Oder konnte ich auch die letzten...
War bei mir auch so. Beim Jugendcamp, also die im Bikepark Anliegerkurven, konnte ich die Jungs nicht abschütteln. Dann kamen ein paar Wurzeln und Steine, dann konnte ich es noch, zum Glück. Da war ich beruhigt, aber zwischendurch hatte ich schon immer so, hatte ich schon den Wind im Nacken gespürt vom Vorderreifen. Da habe ich schon gedacht, okay, krass.
Die waren schon weit, aber was ein einschlägiges Erlebnis in meiner Zeit war und was mich so geprägt hat, wir hatten über 10 Jahre war eine Familie da, die der David und der Tom. Und da war eine Familie da, die waren so gut und die waren stylisch, die konnten den neuesten Shit scrubben, Nosebunks, diese ganz geilen Sachen. Und egal welche Gruppe ich hatte, also nochmal, wir reden von einer Gruppe, wo es richtig langweilig werden kann, wenn du Spaß haben willst. Und dann haben die gesagt, nee, wir wollen beim Tibor fahren. Mhm. Also du weißt ja, du warst ja auch dabei beim Vorfahren. So, und dann, ja, die wollen nur beim Tibor. Und dann bin ich hin und habe gesagt, aber nochmal, das ist euch zu langsam, das bringt nichts. Nee, wir wollen bei dir fahren. Ja, wieso? Ja, wir wollen nur stylen. Und ich so, wie stylen? Ja, wir wollen alles, jede Wurzel, die es gibt, wollen wir abziehen und wippen und Ding und hin und her. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Ich kannte ja den neuesten Shit nicht. Mhm. Warum? Ich bin jetzt niemand, der sich Videos anschaut und schaut, wie einer fährt und probier's dann draußen. Mhm. Jetzt bin ich den ganzen Tag natürlich hinterhergefahren. Jetzt habe ich durch die wieder was. Ja. Jetzt habe durch die habe ich das Scandinavian Flick, dieses Reinbremsen, diesen ganzen New School Shit, habe ich jetzt über die gelernt und dachte mir nur so, weißt du, es war halt eine Wertschätzung. Mhm. Und es war einfach eine geile, geile Zeit. Und es ging so weit, dass der Rob dann hergegangen ist, Jugendcamp Plus gemacht hat, weil die gesagt haben, hey, ihr könnt uns jetzt nicht alleine lassen. Wir sind jetzt 17, jetzt dürfen wir nicht mehr.
Ja.
Dann ging es bis 19 und jetzt noch krasser. Dann kamen diesen 2, 3 Familien mit 20, 21 immer noch. Und dann hast du was richtig gemacht.
Ja.
Und ich habe dann, genau, also ich habe freitags immer Tränen in den Augen gehabt, weil die Zeit wieder vorbei war. Ich habe mit heute noch sehr viel Kontakt. Einer hat uns auch hier schon eine Woche besucht, der David Jankovic, kennst du?
Ja, kenne ich, ja.
Ganz feiner Kerl. Und das sind so Sachen, wo ich einfach sage, so, das vergisst du nicht. Das vergisst du nicht. Und oh, krass, krass.
Coole Geschichte.
Sehr cool, sehr cool.
Kratzen wir den Bogen, springen ein paar Jahre weiter voraus.
Ins Motorrad?
Nee, noch nicht.
Oh.
Wir bleiben noch beim Mountainbike. Du bist ja dann aber auch eher in der Branche gewesen. Also du hast ja dann auch viel in der Branche dann gearbeitet. Ich sag mal, du hast dich von Canyon verabschiedet, hast du erzählt. Und wie ging es dann weiter? Dann warst du ja Markenbotschafter. Du hast ja einen unfassbar krassen Job für Magura in der Bike-Branche schon gemacht. Also um, ich sag mal, Magura aus dem schwäbischen Dasein, um es mal auf den Punkt zu bringen, aus dem Spießer-Dasein in die coole Ecke zu drücken. Da hast du, glaube ich, einen wesentlichen Anteil
bei gehabt. Wow, danke schön.
So, wie kam das dazu? Warum bist du in der Branche, also wie bist du da reingerutscht, dann da so dran zu arbeiten?
Ich habe sehr viel über Canyon gelernt. Mhm. Also Canyon war für mich meine größte Schule, die ich in der Branche gemacht habe und machen durfte. Also mit allen Höhen und Tiefen. Und da waren Höhen dabei. Das ist immer schön, wenn man mal einen Höhenflug hat. Aber da waren auch Tiefen dabei, da bin ich durchgedreht. Also ich habe Details, ich kann ja eh über alles reden, ich scheiß mir ja eh nichts mehr. Aber für mich ist ganz wichtig, ist Canyon, ich kann mich erinnern, Leander Angerer war damals Athletenmanager bei Oakley. Und Oakley ist natürlich eine mega geile Marke. Und der Olaf Dunz war Marketingchef. Und dann haben die beiden zu mir gesagt, Tibor, wenn du zu Canyon gehst, schmeißen wir dich raus. Und dann habe ich gesagt, warte mal, aber die sind voll uncool.
Ach, krass.
Und was mich mein ganzes Leben lang immer interessiert hat, ist aus einer Sache, die nicht cool ist, was Cooles zu machen. Nochmal, also bitte versteht mich nicht falsch. Ich habe einen Teil dazu beigetragen.
Ja.
Also das Team, da geht es
nicht. Nein,
also,
es geht ja nur um...
Nicht, weil ich da jetzt cooler, um das geht es nicht, sondern die Arbeit, die ich gemacht habe. Und das habe ich natürlich gelernt. So, und jetzt kam ich zu Magura und Magura, lustigerweise, die wollten mich ja gar nicht.
Mhm.
Aber ich bin denen richtig auf den Sack gegangen. Die Bike hatte mich eingeladen als Dicker. Also ich hatte immer so um die 95, 100 Kilo. Die haben einen Dicken gesucht wegen dem Scheibenbremsentest.
Ja.
Und ich war 10 Jahre bei Formula. Und bei Formula, du weißt ja, beim Italiener, die haben ein gutes Produkt, jetzt könnten wir es weiterentwickeln, machen wir alles anders. Und dann frage ich, wieso? Und dann heißt es, this is a good point. Und ich so, okay, ciao. Und jetzt, ich war halt immer schwer und mir haben immer die Bratzen wehgetan. Aber das Produkt war ja schön. Also das ist halt Italien so. Und dann musste ich diese Magura testen. Und dann dachte ich mir, holy shit, was ist denn jetzt los?
Also, das ist die erste Vierkolben-Variante, oder?
Das war die neue MT7.
Ja,
genau. Und dann fahre ich diese Bremse, vorher bin ich eine andere Bremse gefahren.
Bist du die uralte MT8 mal gefahren? Also die erste neue Carbo-Texture-Variante, die rauskam, nach der Marta SL?
Nein, die bin ich nicht gefahren.
Jetzt mal, also im Vergleich, damit sind wir Downhill gefahren. Und dann kam irgendwann die Vierkolbenbremse. Okay. Und so. Aber vorher war halt so, okay, verzögern. Fängst halt oben am Start an und hoffst, dass es besonders reicht. Also die erste MT8, die Carbotecture hat einfach viel zu wenig Power gehabt und dann mussten natürlich mit der Vierkolben wieder um die Ecke kommen und das war ja dann die MT7, die erste. Und da haben wir die Prototypen gehabt, quasi als Rennfahrer bekommen und das war krass, ja.
Ja, vor allem jetzt du und du bist ja nicht so schwer. Was wiegst du?
Ich 75 Kilo.
Ja, schau.
Zu guten Zeiten.
Und da hätte ich mich ja umgebracht.
Ja, definitiv.
Aber ich finde es ja dann krass, dass die Bike zu mir sagt, und ich glaube, der Peter Nilges und der Wolfgang Watzke waren dabei, meine ich. Oder war es der Stefan Herrmann? Weiß ich nicht. So, auf alle Fälle sind wir da in Jenesien, diese Betonstraße runter, wo auch die Transalp läuft. Und ich glaube, der Karl Platt ist mal geradeaus irgendwo in ein Haus rein. Und dann sind wir da runter und müssen halt diese Bremse zum Fading bringen, also jede Bremse. Und hinten hast du dann einen Notanker drauf und so. Da dachte ich mir auch so, alter Schwede, der wollte mich umbringen. Also da brauchst du volle Montur, da brauchst du einen dicken Helm und Mut.
Ja.
Und also so, und dann habe ich Claudi Maurer angerufen, weil mein alter Chef bei Formula hatte mir die Nummer von ihr gegeben.
Ja.
Und es geht alles über Kontakte.
Ja,
ich gehe nicht ins Internet und gucke einen Namen und rufe da an, sondern sage ich, du, pass auf. Ja, ja, klar, aber wir haben kein Budget. Sag ich, ja, super, dann machen wir halt was. Und dann hat sie gesagt, hörst du mir nicht zu? Ich so, doch, doch, aber dann, ja, aber wir haben kein Budget. Okay, also eine Woche später, sage ich, du, wann hast du Zeit, dass wir uns treffen? Sag mal, willst du mir nicht zuhören?
Ja.
So hat die mit mir geredet. Ja. Also sie hat gesagt, hey, wir können uns dich nicht leisten, es geht nicht, geht nicht so. Und dann habe ich es geschafft, ja, aber dann reden wir halt. Dann, was können wir denn machen mit Material?
Andere Gegenleistung,
genau, so. Und dann habe ich Götz Braun und Claudi Maurer, Götz Braun ist Marketingchef heute noch, und Claudi Maurer kennengelernt. Und dann hatten wir unser erstes Einstandsgespräch und dann ging es los. Und ähnlich wie du bist ja nicht jemand, den man einstellt und dann läuft es halt, sondern du suchst dir halt was. Und genauso bei Magura habe ich gesucht, was ist hier los? Warum sind die Videos, wie sie Videos sind? Warum holt mich das emotional nicht ab? Ja, das ist technisch gut. Warum ziehen die den Kopf ein, wenn die irgendwo hingehen? Mhm. Warum ist das Gelb nicht cool? Mhm. Warum finden die es nicht cool? Mhm. Und je mehr ich da mitbekommen habe, desto mehr habe ich gesehen, dass die Schwaben sind die Schwaben, aber deswegen wäre Mercedes nicht Mercedes und Porsche nicht Porsche. Und
die Identifikation hat gefehlt, oder?
Die Identifikation. Und das habe ich über Canyon gelernt. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es wichtig, stolz zu sein auf das, was man schafft, wenn es gut ist. Wenn es nicht gut ist, dann sind wir im amerikanischen System. Mhm. Da können viele was, dann kann das Produkt nichts. Aber und das habe ich oder über meine Art, über mein Machen, über mein Tun. Und ich weiß auch bei Magura, dass einige sagen, der Tibor ist ein Wahnsinniger. Und den müssen wir mal bremsen. Und das kann ich halt nicht. Weil wenn ich ein Potenzial sehe, ob das jetzt bei SQLab ist oder egal, wo ich war. Egal, ich habe auch bei E13, weißt du, wenn du mit einem taiwanesischen Hersteller was machst, die haben auch schon gesagt, ey, wenn du mir noch einmal auf den Sack gehst mit deinen silbernen Speichen. Und ich habe ihm halt vom Maschinenbauer von hier Studien mitgebracht und getan. Ich habe gesagt, das dreckt dieses schwarze Zeug. Ja. Mach diese schwarze Scheiße raus. Und dann haben sie zum ersten Mal silberne Speichen rein und dann wollten sie OE-Runde bei der Eurobike machen. Haben sie gesagt, wenn es keine schwarzen machen, kauft keiner mehr was. Aber ich habe so, weißt du, so, also mich interessiert die Produktentwicklung, mich interessiert die Kommunikation, mich, also so. Und das haben wir eigentlich bei Magura eben, glaube ich, ganz gut hingebracht, bis jetzt, aber es hört ja nicht auf, dass man stolz ist, dass man auch diese Wertschätzung hat und dass man, ja, dass das einfach so eine Community ist, dass man sagt, hey, wir sind Magura. Und da gehen wir auch durch die Scheiße. Also wenn es mal kacke läuft, dann, und ich muss ehrlich sein. Ich kann dir nicht sagen, wenn jemand mich fragt auf ein Produkt und ich weiß, dass es scheiße ist, muss ich ihm sagen, dass es scheiße ist.
Ja. Nee, ist ein wichtiger Punkt. Die Ehrlichkeit, die behalte ich mir auch immer bei. Bin manchmal auch ein unangenehmer Zeitgenosse, weil ich nämlich zu ehrlich bin. Ich versuche das immer gut zu verpacken, aber ich sage mal so, die Ehrlichkeit schwingt schon mit. Dann kam aber irgendwann der Punkt, wo man dich nicht mehr auf einem Mountainbike gesehen hat. Beziehungsweise es kam der Punkt, wo Tibor gesagt hat, macht's mal gut. Und ich kenne diesen Punkt eigentlich ganz gut, weil ich habe nämlich dann deinen Job übernommen beim Bike Festival als Host oder als Broadcast-Host.
Richtig, richtig.
Und das war der Punkt, wo du gesagt hast, du steigst aus. Also du warst jahrelang Social Media, du warst Tausendsasser, du warst ein wichtiger Typ in der Bike-Branche, mit dir wollte man irgendwas zu tun haben. Du hast diese Bike-Festivals moderiert und dann hast du das Handtuch geworfen. Wenn ich es jetzt, ich sage es
einfach
mal so.
Es ist so,
ganz klar. Du hast einfach gesagt, ich bin raus, ihr kennt mich alle mal. Was war der Grund?
Also ich hatte keine Familie.
Das war der Grund.
Meine Familie war das.
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass das täglich ist, das Murmeltier. Und ich war auch schon mal verheiratet und so, das hat nicht funktioniert. Und ich habe immer Angst gehabt, verletzt zu werden, auch als Junge schon. Und nicht zu verlieren, da habe ich früh gelernt, dass wenn der andere besser war, war er besser. Aber ich hatte immer Angst, verletzt zu werden. Und die Bikebranche war für mich, es war immer alles schön, es war immer alles glänzend, es war immer alles, die Leute haben mich mit offenen Armen empfangen, ich habe die Leute empfangen. Ich habe mit jedem einen persönlichen Kontakt. Es gibt ganz wenige, wo ich nicht weiß, was der private Hintergrund ist. Das ist für mich, nochmal die ich habe bei der Verabschiedung auf der Eurobike 2017, da habe ich aufgehört, wo wir zusammen bei SQLab waren. Ich habe geheult, bei Gesprächen habe ich geheult. Ich habe auch beim Hartl mich verabschiedet, bei Cosmic Sports. Und ich habe gesagt, Hartl, es tut mir
leid. Der Hartl steht ganz weit oben auf der To-Do-Liste für den Podcast.
Ah, okay.
Da weißt du noch nichts von seinem Glück.
Ah, okay. Das ist Hartl und ich habe, mein Hartl, wir haben 22 Jahre lang professionell zusammengearbeitet mit allen Höhen und Tiefen.
Für
und
alle, die den Hartl nicht kennen, Hartl ist der Chef von Cosmic Sports, ein deutscher Distributeur, für den ich unter anderem auch als Athlet für die Marken Trolli und Co. Unterwegs bin und auch Urgestein der Mountainbike-Branche.
Urgestein. Und ich weiß noch, damals bin ich für ihn Tomek gefahren oder wir haben zusammen mit John Tomek, den habe ich auch noch kennengelernt. Der Rahmen hat eine scheiß Geometrie gehabt. Also,
ich muss unterbrechen. Wir waren bei dem Thema, dass du aufgehört hast.
Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wahnsinn. Ich habe 1000 Geschichten. Naja, und jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich war.
Du hast aufgehört, weil alles geglänzt hat. Alles war schön, aber du hast Angst gehabt, verletzt zu werden und du hattest keine Familie und wolltest.
Und genau. Und ich habe mir gedacht, fuck. Und das war so krass, dass ich auch in dieser Zeit mit dieser Reflexion, dass alles schön war und dann doch nicht so schön war, weil es zu Hause war es leer in mir. Dann habe ich ein Mädel kennengelernt, die Dana, vor 2012 bei der Rampage. Ich war Kampfrichter, sie hat ein Fotoshooting für Maluja gemacht, da war auch Chuck dabei und so. Und auf einmal bin ich privat aufgeblüht. So, und jetzt war aber die Bikebranche, und jetzt habe ich in der Bikebranche aber teilweise dann gesehen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, und habe gelernt, dass es Marketingstrategien gibt und dass es hört sich krass an. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich kann nur aus Leidenschaft.
Man muss aber auch dazu sagen, dass du schon so lange mit dabei bist, also ich sag mal so früher, als du angefangen hast, Mountainbike zu fahren, da gab es ja gerade erst Mountainbikes. Also ja. Du bist ja schon so lange dabei, dass du die Entwicklung des Mountainbikes quasi sozusagen miterlebt hast oder da eine Zeit auch war, wo halt Marketing noch ganz anders funktioniert, als es heute funktioniert.
Das ist auch richtig. Aber es war einfach so, dass mir jetzt jemand an die Hand gegeben wurde oder dass Sachen erzählt werden mussten, wie sagt man so schön, da muss man sondern eine Strategie entwickeln. Also man braucht einen Slogan, um das Produkt nach vorne zu... Und dann hast du mich verloren. Mhm. Entweder du bringst was auf die Welt aus Nachhaltigkeit oder was auch immer, aus Nachhaltigkeit.
Das Produkt ist gut und dann baut man eine
Geschichte außenrum.
Ja, oder, aber man baut keine Geschichte um ein schlechtes Produkt.
Also und generell, aber auch die Geschichte hat mich nicht mehr interessiert, weil die Geschichte ist für mich ein Erlebnis. Ja. Und die Geschichte ist ein Erlebnis, weil sie mir vielleicht einen Händler erzählt. Die Geschichte ist für mich vielleicht ein Erlebnis, weil ein Nachbar erzählt, dass er gerade mit dem das hat. Und das wurde dann so professionell, dass es mich so eingeengt hat, dass man mir antrainieren wollte, was ich zu sagen habe. Dass man mir, ich weiß noch, einen einschlägigen Satz auf der Eurobike, wie heißen diese Vor-Eurobike-Days? Wie hießen das?
Ah, ja, Demo-Days.
Die Demo-Days, danke. Und dann gab es die irgendwann mal am Kronberg und dann wurde mir gesagt, dass ich in einem Video am Schluss dann meinen Tibor-Lacher einbringen müsste. Und dann ist mir das Gesicht runtergefallen. Das ist mir voll. Und dann hat mich die Welt komplett verloren und dann habe ich noch, ich habe bei der IHK Train the Trainer gemacht, das war so ein Assessment-Dreckskurs über 60 Stunden die Woche, wo ich drin gesessen bin. Ich war am Schluss mit dem Chef per Du und er wollte mich einstellen. Über Emotionen, über Ding, weil er gesagt hat, er hat noch nie so Menschen getroffen. Also der noch stockkonservativ mit Krawatte und ich saß drin mit Kappi und ungeschnittenen Haaren. Ich glaube, wie ein Penner. Aber nochmal, das hat mich, dieses ganze Strategische, ich habe gesagt, das bin ich nicht. Ich bin zu emotional, ich packe. So. Und dann habe ich gesagt, Dana, ich kenne mich nicht mehr aus, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann bin ich hergegangen und durch das, dass ich konnte ja nicht schlau kündigen. Dann habe ich auf der Eurobike erzählt, dass ich aufhöre und habe natürlich ab 01.01.2018 war ich aktiver Arbeitsloser. Du musst dir vorstellen, ich habe ja Saalbach als Partner gehabt, Live Food, Cosmic, Magura, SQLab. Kenda. Ich habe richtig viel Geld verdient. Ich habe wirklich für einen Fahrradfahrer unglaublich viel Geld verdient. Und wir reden hier echt sechsstellig und die zweite Zahl ist genau. Also, irre. Und ich war so unglücklich. Ich war so unglücklich, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Und dann hat es mich komplett verloren. Und ich bin im Jahr zweimal Privatfahrrad gefahren. Zweimal. Ansonsten war immer entweder eine Kamera dabei oder es war für einen Test. Oder was natürlich cool ist und was unglaublich schön ist, ist, dass wenn du mit Partnern zusammenarbeitest, die du dir aussuchst oder wo du die Möglichkeit hast, dass du sie aussuchen darfst, nochmal Rico Wodan von Kenda. Wir sind so.
Das ist Familie.
Weil ich das weiß, deswegen habe ich es gesagt. Oder er war ja vorher bei Formula, dann blieb ich und dann haben die Geschäftsführer gewechselt. Und oder Hartl, das ist Familie. Nochmal, ich kenne den Hartl, seit ich in die Hose scheiße ungefähr.
Glaubst du, also ich sehe Parallelen zu mir, ohne mich jetzt irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen.
Ja.
Aber was ich sehe, ist, wenn ich jetzt nur mein Arbeitspensum betrachte, wie sich das die letzten 2 Jahre entwickelt hat und wie viel ich privat fahre und wie viel ich beruflich Fahrrad fahre oder wie viel ich auch arbeite. Glaubst du, dass es einen gesunden Zwischenweg gibt? Weil das, was ich sehe oder mitbekomme, ist halt, Also entweder bleibst du am Zahn der Zeit und machst das alles mit und dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Knall, wo du sagst, du hast keinen Bock mehr, weil es zu krass wird oder zu viel wird. Aber es wird keinen Zwischenweg geben, wo du sagst, okay, du schwimmst irgendwie Halbgas mit, weil dann kommen halt einfach 7 Leute, wie beim Rennen fahren auch und fahren an dir vorbei und sagen, du, sieht zwar witzig aus, dass du einen Fuß in der Kurve runternimmst, ist aber langsamer. So.
Und deswegen, es gibt keinen Zwischenweg. Also ich hab
aber nicht, es ist ja ungesund.
Also, du lernst mit deiner Art umzugehen. Ja. Und du lernst deine Art professionell einzusetzen. Also es geht schon so, dass man auf Kommando lächeln kann. Das kann man schon machen.
Du, das kann ich auch. Das ist kein Problem. Aber bei mir hört es auf. Zum Beispiel Bike-Festival-Geschichte. Die Leute wollten den Jasper Jauch. So, sie haben gesagt, wir wollen dich, weil du cool bist. Und dann, ja, mach das bitte so, mach das bitte so, mach das so. Und dann habe ich gesagt, so, ey, das können wir gerne so machen. Aber dann brauchst du nicht mich vor die Kamera stellen. Dann könnt ihr irgendjemand anders nehmen, weil das bin ich.
Und warum war das so?
Weiß ich nicht.
Weil die es so wollten.
Ja, weil also die wollten halt, dass das so und so aussieht. Die hatten eine konkrete Vorstellung, haben gesagt, okay. So, ja, der Jasper, das ist ein cooler Typ, den hätten wir gerne fürs Bike Festival, weil er ein cooler Typ ist. Und dann haben sie mich aber in eine Rolle gesteckt, die halt eigentlich gar nicht mehr Jasper auch ist. Und da war so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich machen möchte.
Und genauso war es bei mir auch. Nur die haben mich geholt, dass ich sagen, ich durfte machen, was ich wollte. Bei dem Bike Festival Video. Also da war es wirklich so, Tibor, wir brauchen dich. Und dann habe ich halt ganz konservativ dieses Intro gemacht. Ja, ja. Und dann haben wir eine andere Geschichte gemacht. So. Und dann sagt er zu mir, und jetzt machen wir nochmal das Intro. Ja. Und ich so, wieso? Ja, damit jetzt bist du so, wie du bist. Also bei mir war es noch anders. Da war es noch nicht so, ja logisch, es wurde professioneller. Dann musste man auf Englisch machen. Und dann ging es darum, dass du das, und dann bist du halt in Anführungszeichen der Handlanger. Mhm. Und der Handlanger, eine Sache, die für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn der Kameramann lacht, dann passt's. Warum? Weil ich muss interagieren. Ich brauche jemanden, der...
Gestern die Franzi Schweiger zum nächsten. Ich helfe den Schweigers gerade also beim YouTube-Kanal, beim YouTube-Projekt. Und die haben sich sehr darüber gefreut, dass ich hinter... Weil ich filme die. Und die haben sich sehr darüber gefreut, dass ich gelacht habe in der Kamera, weil ich halt immer wieder interagiert habe tatsächlich. Das ist ein guter Punkt.
Und das ist das Wichtigste. Nochmal, wenn der Kameramann scheiße ist oder mich nicht versteht, weißt du, was dann passiert? Da fällt mein Gesicht runter. Ja. Und dann bin ich, also ich kann was richtig gut, aber nur, wenn die Interaktion stattfindet. Ich bin aber genauso schlecht, wenn der Kameramann zum Beispiel eine andere Sprache spricht und nicht versteht, was ich da tue. Weil ich brauche die Mimik, ich brauch Verständnis. Und ja, siehst du? Ja. Genau, jetzt pass auf.
Ja.
Warum habe ich aufgehört? Weil ich gedacht habe, jetzt reicht's. Und jetzt mache ich eine Weltreise. Ich kaufe mir jetzt einen Land Rover, mache ein Dachzelt drauf. Nicht weil Vanlife, Hashtag Vanlife, sondern weil Dana und ich so fuhren in den Urlaub. Und dann hieß es, oh krass, Energietanken. Dann habe ich 2 Wochen Energietanken mit Dana und das war echt super. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ich muss irgendwas ändern in meinem Leben. Und dann habe ich zur Verabschiedung Magura, weil ich habe ja alle gekündigt. Dümmer ging es nicht. Und hab,
du hast daraus gelernt, würde ich. Also,
ich habe viel daraus gelernt.
Du hast Erfahrung gemacht.
Und ich habe viel daraus gelernt. Hätte man ja so auslaufen lassen können oder so. Oder ich habe auch Saalbach die Pistole auf die Brust gesetzt. Weil ich habe gesagt, ja, wenn ihr Fabio Wiedmer wollt, ja klar, logisch. Nochmal, ich will mich auch gar nicht mit Fabio Wiedmer vergleichen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich ihm ja auch die Region in Geschichte Pinkbike übergeben. Aber die Kommunikation, die da stattgefunden hat, ich habe durch diese Kündigung, ich habe Gespräche, mich haben Leute angerufen und gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht kündigen. Tibor, das geht nicht. Du bist uns ins Herz, wir haben dich ins Herz genommen, es geht nicht. Und es war so krass, weil der Saalbach hatte mich angerufen, wie du kündigst, das geht nicht. Weil ich habe mich ja verabschiedet von all meinen Partnern, hatte große Tränen und ich war einfach so leer. Und dann hatte ich eben Magura zum Abschied ein paar Videos geschenkt, habe gesagt, bringt es mich irgendwie zur EICMA. Ich habe schon als kleiner Junge irgendwie Leidenschaft zu einem Motor und ich konnte mir das aber nicht leisten. Der Nachbar wurde DTM-Profi und ich habe halt ein BMX-Rad bekommen. Und der war halt schon immer früh Kart fahren. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, komm, ich fahre da hin. Und dann hat der Chef noch zu mir gesagt, der damalige Chef, nein, wir können dich nicht gehen lassen. Jetzt machst du uns ein paar Videos. Und da bin ich reingerutscht in die Motorradbranche und kam natürlich heim. Und weil du vorhin gesagt hast, wird man da mal cooler, wird es besser, die Emotionen, kann man das packen oder ist das immer dieses Vollgas? Natürlich war dann alles wieder rosa. Mhm. Aber du musst dir vorstellen, wir haben wieder ein Zweirad, da ist jetzt ein Motor dazwischen und die Branche ist genau das gleiche Hamsterrad wie die Bikebranche.
Sicher. War es so, dass die Reise, die du machen wolltest, ihr wart 2 Wochen unterwegs anstatt ein Jahr, hast du gerade gesagt, oder?
Wir waren 2 Wochen im Urlaub und haben uns dann entschieden, eine Weltreise zu machen, genau.
Habt ihr die gemacht?
Natürlich nicht.
Genau.
Weil alles wieder grün war.
Weil alles wieder grün war und Also ich merke es zum Beispiel, ja, ich finde runterkommen, fällt mir super schwer, dann komme ich runter, dann finde ich es mega geil, 2 Tage lang und dann ist mir langweilig. Also
same.
Das ist, glaube ich, auch vielleicht so eine, ja, hat vielleicht mit einer Sucht zu tun oder wie auch immer.
Also Befriedigung.
Aber es gehört einfach irgendwo mit dazu. Du bist jetzt beim Motorrad gelandet, hast da, glaube ich, auch eine unfassbare Leidenschaft für entwickelt. Du warst aber schon immer motoraffin, hast du gesagt?
Ich war immer motoraffin. Ich weiß, Stefan Hermann ist Motocrosser oder ist gut Motocross gefahren und Chuck ja auch. Mhm. Und dann sind wir, Tobi Hild auch von Escalab, Mitch auch. Und dann sind wir ab und zu mal so in den, ich glaube, 90ern, Anfang 90er, sind wir immer illegal auf die Panzerwiese nach München und sind dann ein bisschen Motocross fahren gegangen. Und als dann, wer war denn das? Genau, der Tobi seinen schweren Unfall hatte, da war ich ja dabei an dem Tag. Und dann habe ich gesagt, so, also wenn sich einer die Wirbelsäule bricht, obwohl ich ihm vorher sage, es geht sich nicht aus, mir aber keiner glaubt, weil ich von dem Sport keine Ahnung habe. Ich sehe, der Boden ist nass, der Sprung ist zu weit, er kriegt keinen Gas und er springt 3 Meter zu kurz und dem müssen sie mit dem Hubschrauber. Ich habe gesagt, so, jetzt kannst du mich am Arsch lecken. Dann hat mich dieses Motorrad auch sehr geprägt. Aber es war für mich immer, man kennt ja aus der, oder meine Zeit war so, ich bin groß geworden, ich bin ins Kino gegangen, da gab es den Marlboro-Mann. Ich bin jetzt kein Fan von Zigaretten. Mein Vater ist Kettenraucher und hat früher mit Zigarettenwerbung Geld verdient. Mhm. Und das war der die Freiheit, so also nach getaner Arbeit, nachdem die Rinder alle da waren, wo sie hingehören oder so, hat der sich eine Fluppe angesteckt und dann war das so ein Thema Freiheit. Und Motorradfahren ist heute für mich noch Freiheit. Also geil. Freiheit in dem Sinn, ich setze den Helm auf, ich habe keinen Bluetooth, ich habe kein Handy, ich habe kein Radio, gar nichts, sondern ich bin nur bei mir und bin voller Konzentration. Leider ist es im Straßenverkehr nicht mehr so cool wie in den 90ern. Das ist cool. Das ist nicht mehr so cool, sondern du musst halt schon auf die Landstraße gehen. Aber wo ich mich wirklich austoben kann, ist auf der Rennstrecke oder eben bei so Sachen wie dieses From Coast to Coast, was wir gemacht haben, einfach 1000 Kilometer quer durch Spanien, fast völlig, wo ich mir heute echt ans Hirn lang, wo ich vor 2 Jahren auch gedacht, nee, also es war echt, also wenn ich heute dran denke, also so Motorradfahren ist für mich so dieses Freiheitsding. So, und jetzt kommst du aber natürlich, wenn du in der Branche arbeitest, kennst du natürlich auch wieder die Hintergründe und du kriegst natürlich nicht einen Euro, wenn du nicht arbeitest, was ja auch richtig ist. Aber genau, jetzt konnte ich das leben. Ja, und jetzt kam Corona. Letzten Jahr ist losgegangen im März. Und jetzt sind natürlich die ganzen Sachen, die wir hatten, ist natürlich alles ein bisschen zurückgegangen. Das ist natürlich schwierig. Aber jetzt kommt die Leidenschaft Fahrrad wieder und ich habe mein Fahrrad 2,5 Jahre nicht angeschaut. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt oder schon weißt. Oder
dass du nicht Rad gefahren bist?
Nee, dass ich jetzt auch wieder Lust habe, Fahrrad zu fahren.
Doch, das weiß ich schon.
Ah, okay.
Du, Timo, ich habe meine Ohren noch.
Genau, durch
die das. Die Leute sind immer überrascht, was ich alles weiß.
Ja, alles gut.
Also ich bin vielleicht nicht so laut, aber ich höre immer alles.
Alles gut. Durch das ja, dass wir ein Kind bekommen haben, also zumindest Dana hat er den großen Part übernommen. Wir haben einen Husky, der möchte viel laufen und möchte auch bespaßt werden. Und das hat eigentlich alles immer die Dana gemacht. Und als dann so zur Geburt hin der Bauch und die Bewegung, also der Bauch immer größer, die Bewegung eingeschränkt wurde, habe ich mich um den Hund gekümmert. Jetzt kann ich aber mit meinem Gewicht und mit meinen Knien echt schlecht laufen, habe das trotzdem gemacht. Habe jetzt auch gerade einen Service wieder gehabt im Knie, weil das Laufen war halt scheiße. Jetzt fahre ich mit dem Hund Fahrrad und auf einmal habe ich wieder voll Bock zum Fahrradfahren. Und ich habe wieder so. Also ich habe eine Leidenschaft entwickelt, dass ich jetzt gerade sagen würde, also logisch, ich habe 6 Motorräder in der Garage stehen, die stehen.
Und nicht mehr lange.
Ja, aber...
Ich komme mal vorbei und werde die alle mal ausprobieren.
Kannst du gerne machen. So, ich habe voll Bock, wieder Fahrrad zu fahren. Aber, also jetzt mal Fahrradfahren. Ich rede von Fahrradfahren, springen, machen, tun.
Nein, es geht ums Mountainbike-Fahren, oder?
Genau, ja. Genau. Also kein BMX. Ja, ich bin letztes Jahr zum ersten Mal einen Veteranen-Cup mitgefahren. Cool, ja. Ich habe gesagt, das lasse ich mich nie in meinem Leben blicken, weil ich gesagt habe, ich fahre entweder Elite oder ich gehe unter. Und jetzt habe ich mich überreden lassen. Da gab es ein No-Chain-Race, eine entspannte Corona-Edition. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir uns halt hier auch am Grund auf der Wiese einen Pumptrack gebaut.
Ich habe die Bilder gesehen. Genau. Sehr cool. Cool. Jetzt lebst du hier auf einem Hof.
Am Arsch der Welt.
Der bald abgerissen wird. Ich habe vorhin eine kleine Haustour bekommen. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Haus und sehr verwinkelt und kalt und schlecht isoliert. Und ihr dürft hier glücklicherweise ein neues Haus an diesen wunderschönen Fleck setzen. Also es wird bei dir nicht langweilig. Das Kind ist da, der Hund ist da, das Projekt ist da. Und zu Zeiten wie diesen kannst du remote arbeiten, Dana auch. Würdest du sagen, der Punkt, aufgrund dessen du ja aufgehört hast, in der Branche zu arbeiten, du bist ja jetzt aber dennoch auch wieder in dieses Hamsterrad reingerutscht, zumindest mit Motorrad.
Aber, und auch wieder Bike?
Ja, und auch wieder Bike, aber du hast ja zumindest jetzt ein Zuhause gefunden, oder?
Ich bin privat angekommen.
Ja.
Und es ist unglaublich, weil Dana ein Mensch ist, der mich jeden Tag inspiriert, aufs Neue. Ich habe mich mit der Dana wir sind jetzt bald 7 Jahre zusammen. Wir haben letztes Jahr geheiratet. Wir haben uns nach ein paar Monaten mal so 2 Minuten in den Haaren gehabt. Und dann hat das uns, weil wir sind beide sehr emotionale Menschen, das hat uns so, das hat man nach 3 Minuten wieder geklärt. Wir haben uns seitdem nicht mehr gestritten. Wir haben uns noch nie gestritten. Noch nie. Und das geht auch nicht, weil wir beide so emotional und so sensibel sind. Das funktioniert nicht. Und durch ihre Schwerhörigkeit, ich kann ja hinterher schmeißen, was ich will. Also mache ich sowieso nicht. Warum? Weil ich bin ein wertschätzender Mensch und ich habe Respekt. Und das tue ich nicht, weil ich, man soll nicht erwarten, aber den Umgang erwarte ich.
Mhm.
So, ich bin schon einer, der nicht erwartet, aber
und das gegenseitige Respekt sollte man erwarten.
Genau, und das ist für mich
der Respekt. Das ist der Anstand, der heutzutage viel zu klein geschrieben wird. Genau. Aber so einen einfach gegenseitigen Respekt.
Ja. Und jetzt haben wir ja den Kleinen bekommen und ich dachte mir, holy shit, dann hatte ich am Anfang noch Schiss, weil da muss ich ja irgendwie was von meinem Wahnsinn abgeben.
Mhm.
So, und dann als Vater ist es ja so, dass die erste Woche ist Wahnsinn. Du denkst so, alles ist rosa und alles ist super und das ist es auch. Und dann war es für mich 4 Monate so, ja cool, bin ich halt Passagier, bin ich halt da, oder? Weil ich halt da bin. Und dann habe ich mich halt um den Hund gekümmert, bin halt viel Fahrrad fahren gegangen. Es war voll geil und jetzt nach dem 4. Monat, saugeil. Und jetzt kommt der erste Lacher, dann passiert das, dann passiert das. Ganz, ganz geiler Spruch von meiner allerersten Freundin. Ich hab auch mit meinen Ex-Freundinnen Kontakt. Warum? Weil ich immer ehrlich war. Ja, auch wenn ich Scheiße gebaut habe, aber es ist so. Und die hat gesagt, weißt du was, eine Frau hat 9 Monate Vorsprung. Das kannst du gar nicht. Du kriegst am ersten Tag das Kind in die Hand gedrückt, dann bist du der Vater.
Mhm.
Der Vater braucht auch 9 Monate.
Mhm.
Und jetzt bin ich im 7. Monat und ich ziehe, ich gebe, das ist eine Sache, wo ich sage, jetzt verstehe ich und jetzt komme ich ins Spiel. Aber die erste Zeit war für mich so, ja, okay. So, und jetzt hier, genau, privat voll angekommen. Ich bin voll bei mir. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht in so eine Mischung aus Lethargie und einer Depression falle, weil mir jetzt dieser Antrieb fehlt. Weil ich bin ja der Wahnsinnige. Und weil du vorhin gesagt hast, dass so, hört es irgendwann mal auf oder kann man das irgendwann mal die Balance? So, jetzt ist es so runtergefahren, dass es mir zu weit unten ist.
Mhm.
So, und was aber schön war in dieser Zeit, dass wir eine Pandemie hatten und wo ich wirklich sagen muss, alles Schlechte hat auch immer was Gutes. Wir hatten ja kein Event, weder du noch ich. Also es gab sicherlich den vereinzelt mal hier und da was, aber durch das, dass wir hier sehr viel Wald haben, ich habe so viel über die Natur gelernt, was ich nicht hätte gelernt, wenn ich nur unterwegs gewesen wäre.
Mhm.
Und wir haben jetzt 3 Hektar Wald komplett. Ich mache jetzt auch einen Forstkurs, Motorsägekurs, auch wenn du das schon längst gemacht hast und so. Aber so, um zu verstehen und so weiter. Und das holt mich voll ab. Also ich finde immer, alles Schlechte hat auch was Gutes und ich freue mich auf eine Zeit. Es wird nie wieder wegzudenken sein, das, was wir gerade erleben. Aber auf der anderen Seite, nochmal, die Menschen haben immer aus irgendeiner Sicht dann auch das Beste draus gemacht.
Wenn eine Tür zugeht, gehen 7 Türen auf.
Genau.
Das sage ich immer gerne.
Musst nur aufpassen. Weißt du wieso?
Weil 7 Türen, da kann natürlich auch eine Stufe dahinter sein oder davor.
Das ist okay. Es wird nur sexy, dass du die Tür zumachst.
Ach so.
Der größte Wunsch eines Athleten ist, mein größter Wunsch war immer die Anerkennung.
Ja.
Also deswegen bin ich auch so emotional. Der größte Wunsch war immer, den Schulterstreichler zu bekommen.
Ja, bei mir auch so.
So, und da interessiert mich das Bankkonto nicht.
Mhm.
Also ich glaube, dass man in der Wirtschaft ganz viel machen könnte, wenn man mit den Leuten kommunizieren würde. Mhm. So, wenn der nicht kam, egal wie dick das Bankkonto ist. So, wir reden ja noch, wir sind in der Bike-Branche. Wir reden ja nicht, wir verdienen nicht wie ein Fünfklasse-Fußballspieler.
Ja.
So. Und jetzt fahren verloren.
Tür zu,
genau. Sexy. So, und ich hatte bei Canyon die Tür aktiv zugemacht und ich wusste gar nicht, was ich da tue, aber ich habe auch keine Luft bekommen, weil ich mich da nicht mehr gesehen habe. Die wollten sich international aufstellen, ich war aber international nicht so bekannt. So. Und dann ging die Tür zu und dann diese Türen, die aufgegangen sind, das ist ein Höhenflug. Und ich wollte immer einen 5-Jahres-Vertrag, ich wollte einen 10-Jahres-Vertrag, dass ich mich einmal 2 Wochen vielleicht locker machen konnte. Ich kriege mein Geld, so wie jemand, der angestellt ist, nicht krank schreiben lassen, aber ich kriege mein Geld, dann kann ich mit Freunden zum Kaffee trinken gehen und dann geht es. Und in unserer Branche gibt es das ja nicht, weil das ist ja so schnelllebig, jedes Jahr dein Resümee dem Marketingmanager zu geben, dann wechselt er, dann wird es der Juniormanager, wird dann der Chef und dann sagt er, was hast du die letzten 5 Jahre gemacht? Dann sage ich, du Depp, du folgst mir auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer. Du weißt doch, was ich tue. So dieses, ich musste raus aus diesem Haus, ich wollte diese Anerkennung. So, und jetzt ist es so, dass ich sage, Jahresvertrag, kannst mich am Arsch lecken. Wir machen Projekte, mein Freund. Mhm. Und dieses Projekt machen wir so, weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich für euch tun kann. Ich mache ein Projekt, wir besprechen, was jeder möchte. Dann machen wir ein Budget aus. Und nach dem Budget lege ich noch was on top und sage vielen Dank. Mhm. Und dann schauen wir weiter. Und das ist das, was mich gerade abholt. Und da das hätte ich nie gedacht, dass das so wird. Nie.
Geil. Spannend. Ich glaube, dir wird nie langweilig. Ich glaube, du wirst auch nie abschalten können, weil du einfach ein Getriebener bist. Die gemeinsame Freundin Franzi Schweiger, von der haben wir es gerade schon gehabt, die sagt, Unternehmer kommt von Unternehmen. Also man ist kein Unternehmer, wenn man nichts unternimmt. Und da gehören halt auch Freizeitunternehmungen dazu, da gehören Familienunternehmungen dazu, da gehört ein Haus dazu. Aber du wirst immer etwas machen, Thibo. Also du wirst keiner, der irgendwann mal nichts tut. Du bist einer, der immer ums Haus geschaftelt, wie der Bayer sagt.
Lustig, dass du das sagst. Das hat mein Vater auch gesagt, du wirst nie nichts tun. Und dann habe ich immer gesagt, sei ein Schmarrn und irgendwann mache ich mich locker. Ja. Und so. Aber das geht nicht. Das geht nicht.
Ich bin gespannt. Vielen lieben Dank für diese tiefen Einblicke in dich, in deine Welt, in deine Vergangenheit. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde 11.
Holy shit!
45 Minuten. Aber sehr spannend. Wie gesagt, ich wollte dich ja schon lange interviewen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dich zu interviewen. Merkt definitiv, dass du einfach unfassbar viel erlebt hast, weil sobald man diese Kisten aus dem Keller rauskramt, da ist so viel drin, dass man sagt, boah, das muss ich noch zeigen, guck mal hier das Foto. Ja. Also es ist wirklich so, in deinem Kopf, da sind Erinnerungen drin, wir könnten hier wahrscheinlich 12 Stunden sitzen und reden und es wird nicht langweilig werden.
Ich glaube auch. Aber es war auch, für mich hat es lange gedauert, bereit zu sein, zu sprechen. Warum? Weil ich mich selber nicht verstanden habe. Ich wusste ja gar nicht, wo bin ich? Ich habe es nicht verstanden. Du hattest mich angerufen und hast gesagt, mach mal was und so. Ich mag nichts machen. Und mich haben auch andere Magazine angesprochen, warum ich den Wechsel gemacht habe und warum ich das mache. Manche haben gesagt, hey, das ist super, was du machst und so. Aber ich habe es nicht greifen können. Jetzt kann ich es greifen. Jetzt verstehe ich. Jetzt, genau.
Ende gut. Alles gut. Wir sehen uns auf jeden Fall am Geistkopf.
Also unbedingt.
Das ist so die Mitte oder der Bikepark, wo
84
wir
84 Kilometer von der Haustür.
Also da gehen wir dann zusammen Radfahren.
Bitte.
Vielen lieben Dank für den Podcast.
Danke euch.
Vielen
danke
Dank fürs Zuhören. Und tschüss, bis bald.
Bis bald auf Jaspers Kanal.